SWR Kultur Hörbuch. Von dieser Welt von James Baldwin. Es liest Vanya Müs. Folge 5.
Er fragte sich, ob sie seine Gedanken erahnte. Ihr Gesicht, das ihm jetzt zugewandt war, drückte nur Geduld aus. »Ich bete die ganze Zeit«, sagte sie, »aber wenn du es möchtest, werde ich diese Woche besonders eifrig beten.« In dieser Zeit des Gebets hatte Gabriel einen Traum. Er konnte sich später nicht erinnern, wie der Traum angefangen hatte, was passierte, wer bei ihm war. An gar keine Einzelheiten konnte er sich erinnern, denn eigentlich waren es zwei Träume gewesen, der erste wie eine dunkel verschwommene, höllische Vorahnung des zweiten. Vom ersten Traum, dem Auftakt, war ihm nur die Stimmung geblieben. Eine Stimmung, die der seines Tages entsprach, schwermütig, überall Gefahr witternd, mit Satan im Nacken, der ihn zu Fall bringen wollte. Als er in jener Nacht zu schlafen versuchte, schickte ihm Satan Dämonen ans Bett. Alte Freunde von einst, mit denen er nichts mehr zu tun hatte, Trinkgelage und Zockereien, die er tief in der Versenkung gewähnt, und Frauen, die er einmal gekannt hatte. Die Frauen waren so deutlich, dass er sie beinahe anfassen konnte. Er hörte ihr Lachen, ihr Seufzen und fühlte seine Hände auf ihren Schenkeln und Brüsten. Obwohl er die Augen schloss und Jesus anrief, immer wieder den Namen Jesu rief, wurde sein heidnischer Leib steif und loderte, während die Frauen lachten. Und sie fragten ihn, weshalb er allein in seinem schmalen Bett blieb, wo sie doch auf ihn warteten. Weshalb er seinen Körper in die Rüstung der Keuschheit zwängte, während sie sich stöhnend in ihren Betten wälzten und sich nach ihm verzehrten. Und er stöhnte und wälzte sich, jede Bewegung eine Qual, jede Berührung auf den Laken eine unzüchtige Liebkosung. Widerwärtiger, so dachte er, als jede Liebkosung, die er in seinem Leben empfangen hatte. Er ballte die Fäuste und beschwor das Blut, um die Heerscharen der Hölle auszutreiben. Doch auch diese Regung war wieder eine Regung. Und schließlich sank er auf die Knie, um zu beten. Allmählich fiel er in unruhigen Schlaf. Erst war es, als würde er gesteinigt, dann befand er sich in einer Schlacht, dann schiffbrüchig im Wasser. Und auf einmal erwachte er und wusste, dass er geträumt hatte, denn seine Lenden waren von seinem weißen Samen bedeckt. Zitternd stand er auf und ging sich waschen. Es war eine Warnung, das wusste er. Und er meinte vor sich, die Grube zu sehen, die Satan gegraben hatte. Tief und lautlos wartete sie auf ihn. Er dachte an den Hund, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt, und an den Mann, der geläutert war und fiel, von 7 Teufeln besessen und am Ende in schlimmerem Zustand war als am Anfang. Auf Knien an seinem kalten Bett, das Herz beinahe zu aufgewühlt zum Beten, dachte er schließlich an Onan, der seinen Samen über den Boden versprengt hatte, statt die brüderliche Linie fortzusetzen, aus dem Hause Davids, Abrahams Sohn. Und er rief erneut den Namen Jesu und schlief wieder ein. Er träumte, er sei an einem hochgelegenen, kalten Ort, auf einem Berg vielleicht. Es war hoch, so hoch, dass er in Nebel und Wolken lief, vor ihm aber erstreckte sich der kahle Aufstieg, eine steile Bergflanke. Eine Stimme sagte, hier hinauf, und er fing an zu klettern. Nach einer Weile an den Felsen geklammert, sah er nur noch Wolken über sich und Nebel unter sich, und er wusste, hinter der Nebelwand herrschte das Feuer. Er geriet ins Rutschen, Fels und Geröll rumorten unter seinen Füßen, er blickte zitternd auf, in Todesangst, und rief, »Herr, ich kann nicht weiter hinauf!« Doch kurz darauf wiederholte die Stimme mit leisem, unabweislichem Nachdruck, »Komm, mein Sohn, hier hinauf!« Da wusste er, wenn er nicht in den Tod stürzen wollte, musste er der Stimme gehorchen. Er kletterte weiter, seine Füße rutschten wieder ab, und als er gerade dachte, er würde fallen, tauchten vor ihm grüne Dornenblätter auf. Er griff nach den Blättern, die sich in seiner Hand bohrten, und die Stimme sagte wieder, »Hier hinauf!« Gabriel kletterte. Der Wind blies ihm in die Kleider, seine Füße begannen zu bluten und seine Hände bluteten. Er kletterte weiter, ihm war, als würde der Rücken brechen. Seine Beine wurden taub, sie zitterten und gehorchten ihm nicht, und noch immer waren nur Wolken über ihm und unter ihm der brausende Nebel. Wie lange er in seinem Traum geklettert war, wusste er nicht, doch auf einmal taten sich die Wolken auf. Sonne umstrahlte ihn wie eine Krone der Ehre, und er stand auf einem friedlichen Feld. Er ging los. Er trug jetzt ein langes, weißes Gewand. Er hörte Gesang. ging ich durchs Tal, so schön und fein, fragt ich den Herrn, ist all das mein? Aber er wusste, dass es seins war. Eine Stimme sagte, folge mir. Und er ging weiter und fand sich wieder am Rand einer Höhe, doch gebadet, gesegnet und verklärt im flammenden Sonnenlicht, so dass er dastand wie Gott, ganz golden, und hinunterblickte, hinunter auf die lange Bahn, die er gelaufen, die steile Wand, die er geklettert war. Und diesen Berg hinauf kamen jetzt in weißen Gewändern singend die Auserwählten. »Rühr sie nicht an«, sagte die Stimme, »sie tragen mein Zeichen.« Und Gabriel wandte sich um und fiel auf sein Angesicht, und die Stimme sagte, »Also soll dein Same werden.« Da wachte er auf. Der Morgen war angebrochen. Er lag im Bett und dankte Gott unter Tränen für die Vision, die er empfangen hatte. Als er zu Deborah ging und ihr sagte, der Herr habe ihm geboten, sie zu fragen, ob sie seine Frau werden wolle, seine heilige Gehilfin, begegnete ihm, so schien es, einen Moment lang sprachloses Entsetzen. Noch nie hatte er an ihr einen solchen Ausdruck gesehen. Zum ersten Mal überhaupt fasste er sie an, legte die Hände auf ihre Schultern und dachte, welch unsanfte Berührung diese Schultern einst ertragen hatten und wie sie nun in Ehren gehalten würde. Und er fragte, »Du hast doch keine Angst, Sister Deborah. Du musst doch keine Angst haben.« Da bemühte sie sich um ein Lächeln und fing stattdessen an zu weinen. Mit einem so heftigen wie zaghaften Ruck ließ sie ihren Kopf auf seine Brust fallen. »Nein«, brachte sie heraus, dumpf in seine Arme hinein, »ich hab keine Angst.« Aber sie hörte nicht auf zu weinen. Er strich ihr über den groben, gebeugten Kopf. »Gott segne dich, mein Mädchen«, sagte er hilflos, »Gott segne dich.« Die Stille in der Kirche brach auf, als Brother Elisha auf Knien neben dem Klavier laut rief und von der Kraft des Herrn zu Boden geworfen wurde. Sofort riefen zwei, drei weitere Gläubige, und ein Wind, Vorbote des großen Unwetters, auf das alle warteten, zog durch die Kirche. Mit diesem Ruf und den Antwortrufen ging die Versammlung von ihrem ersten Stadium, mit stetem Gemurmel, unterbrochen von Seufzern und vereinzelten Rufen hier und da, ins Stadium der Tränen und des Stöhnens, der Schreie und des Singens über, das den Wehen einer Frau kurz vor der Niederkunft glich. Nur war auf dieser Tenne das Neugeborene die Seele, die nach dem Licht strebte, und in den Wehen lag die Kirche, presste ununterbrochen und rief dabei den Namen Jesu. Als Brother Elisha zu Boden fiel, stand Sister McCandless auf und stellte sich neben ihn, um ihm beim Beten beizustehen. Denn die Wiedergeburt der Seele war ein immerwährender Prozess. Nur die stündliche Wiedergeburt konnte Satan Einhalt gebieten. Sister Price fing an zu singen. »I want to go through, Lord. I want to go through. Take me through, Lord. Take me through.« Eine einsame Stimme, zu der sich andere gesellten, unter ihnen auch die zaghafte Stimme von John. Gabriel erkannte sie. Elishas Ausruf hatte Gabriel auf der Stelle ins Hier und Jetzt zurückgeholt und ihm die Furcht eingegeben, es könne John sein, den er da hörte. John, der von der Kraft Gottes überwältigt am Boden lag. Beinahe hätte er aufgeblickt und sich umgesehen, doch als ihm klar wurde, dass es Elisha war, verflog seine Furcht. »Have your way, Lord, have your way.« Von Gabriels Söhnen war keiner hier. Keiner von ihnen hatte je auf dieser Tenne geschrien. Der eine war seit 14 Jahren tot, gestorben in einer Kneipe in Chicago mit einem Messer in der Kehle. Und der Sohn, der noch lebte, war schon jetzt hitzköpfig und hartherzig. Er lag stumm zu Hause, in bitterem Zorn auf seinen Vater, mit einem Verband um den Kopf. Sie waren nicht hier. Nur der Sohn der Magd stand dort, wo der rechtmäßige Erbe stehen sollte. »I'll obey, Lord, I'll obey.« Eigentlich sollte er aufstehen und für Elisha beten. Wenn ein Mann rief, gehörte es sich, dass ein anderer für ihn zum Fürbitter wurde. Wie bereitwillig er doch aufstehen, mit welcher Inbrunst er beten würde, wenn es nur sein Sohn wäre, der heute Abend dort am Boden lag. Aber Gabriel blieb mit gesenktem Kopf auf den Knien. Jeder Schrei vom gefällten Elisha durchfuhr ihn. Er hörte den Schrei seines toten Sohnes und den seines lebenden Sohnes, des einen, der auf ewig in der Hölle schrie, ohne Hoffnung auf Gnade, und des anderen, der eines Tages schreien würde, wenn die Gnade aufgebraucht war. Gabriel versuchte, nachdem er Zeugnis abgelegt und so viele Gunstbezeigungen von Gott empfangen hatte, sich zwischen den lebenden Sohn und die Finsternis zu stellen, die darauf aus war, ihn zu verschlingen. Der lebende Sohn hatte ihn verflucht. »Du Bastard!« Und sein Herz war fern von Gott. Es konnte nicht sein, dass der Fluch, den er heute Abend aus Roys Mund gehört hatte, nur eine Wiederholung jenes so weit, so lange nachhallenden Fluchs war, den die Mutter seines Erstgeborenen ausgesprochen hatte, als sie das Kind ausstieß, um unmittelbar darauf selbst den Fluch noch auf den Lippen in die Ewigkeit zu verschwinden. Ihr Fluch hatte den ersten Royal verschlungen. Er war in Sünde empfangen worden und in Sünde zugrunde gegangen. Es war Gottes Strafe und sie war gerecht. Doch Roy war im Bett der Ehe empfangen worden, dem Bett, das Paulus heilig nannte, und ihm war das Königreich verheißen. Es konnte nicht sein, dass der lebende Sohn um der Sünden seines Vaters willen verflucht war, denn Gott hatte ihm nach viel Grimmen, nach vielen Jahren ein Zeichen gesandt, das ihm vergeben war. Aber vielleicht war ja der lebende Sohn, dieser hitzköpfige, lebende Roy, um der Sünde seiner Mutter willen verflucht. Einer Sünde, die nie aufrichtige Reue erfahren hatte, und der lebende Beweis ihrer Sünde, er, der heute Abend hier kniete, ein Eindringling unter den Gläubigen, stand zwischen ihrer Seele und Gott. Ja, sie war hartherzig, halsstarrig und stur, diese Elisabeth, die er geheiratet hatte. So hatte sie nicht gewirkt vor Jahren, als der Herr sein Herz bewogen hatte, sie aufzuheben, sie und das namenlose Kind, das heute seinen Namen trug. Und es war genau wie sie, still, wachsam, voll niederträchtigem Stolz. Eines Tages würden sie hinausgejagt in die äußerste Finsternis. Einmal hatte er Elisabeth gefragt, da waren sie schon lange verheiratet und Roy noch ein Baby und Elisabeth war hochschwanger mit Sarah, ob sie ihre Sünde aufrichtig bereut habe. Sie sah ihn an. »Das hast du mich schon mal gefragt und ich habe dir schon mal Ja gesagt.« Aber er glaubte ihr nicht. »Du würdest es also nicht nochmal tun, wenn du wieder da wärst, wo du damals warst, wie du damals warst, würdest du es nochmal tun?« Sie senkte den Blick und sah ihm dann ungeduldig in die Augen. »Also, wenn ich da wäre, Gabriel, und dieselbe junge Frau?« Es folgte ein langes Schweigen, und sie wartete. Dann fragte er beinahe widerwillig, »und würdest du ihn nochmal auf die Welt bringen?« Gefasst antwortete sie, »Ich weiß, du verlangst nicht von mir, dass ich sage, es tut mir leid, dass ich Johnny auf die Welt gebracht habe, oder?« Und als er nicht antwortete, »Und noch was, Gabriel? Du bringst mich auch nicht dazu, dass es mir leid tut. Du nicht und auch nichts und niemand anders auf der Welt. Wir haben 2 Kinder, Gabriel, und bald haben wir 3, und ich mache keinen, überhaupt keinen Unterschied zwischen ihnen. Und du auch nicht.« Aber wie sollte es keinen Unterschied geben zwischen dem Sohn einer schwachen, stolzen Frau und eines achtlosen jungen Mannes und dem Sohn, den Gott ihm verheißen hatte, der seines Vaters Namen freudig weitertragen und bis zum Tag der Wiederkunft danach streben würde, seines Vaters Königreich wieder aufzurichten? Denn das hatte Gott ihm vor so vielen Jahren versprochen, und nur dafür hatte er gelebt, indem er der Welt und ihren Freuden und den Annehmlichkeiten seines Lebens entsagte, hatte er all die bitteren Jahre ausgeharrt, damit das Wort des Herrn sich erfülle. Er hatte Esther sterben lassen, Royal war gestorben, Deborah war unfruchtbar gestorben, und doch hatte er festgehalten am Versprechen. Er war vor Gott in aufrichtiger Reue gewandelt mit dem Versprechen im Blick. Und die Zeit der Erfüllung stand doch gewiss bevor. Er musste nur seiner Seele Geduld abbringen und vor dem Herrn warten. Seine Gedanken, eben noch voller Bitterkeit bei Elisabeth, schweiften jetzt erneut in die Vergangenheit, zu Esther, der Mutter seines Ersten, Royal. Er sah sie vor sich, und die stummen, bleichen, erschrockenen Geister der Wonne und Begierde rumorten noch in ihm, eine schlanke, temperamentvolle junge Frau mit dunklen Augen und einem indianischen Schlag in Wangenknochen, Haar und Haltung. Sie betrachtete ihn mit einer Mischung aus Spott, Zuneigung, Begehren, Ungeduld und Verachtung und war in flammende Farben gekleidet, die sie in Wahrheit eher selten getragen hatte, in denen er sie aber immer vor sich sah. Im Geiste verband er sie mit Feuer, mit flammendem Herbstlaub und der flammenden Sonne, die abends über dem fernsten Hügel unterging, und mit dem ewigen Feuer der Hölle. Kurz nach seiner Hochzeit mit Deborah war sie in die Stadt gezogen und hatte eine Stelle als Dienstmädchen bei der weißen Familie angenommen, für die auch er arbeitete. Daher sah er sie ständig. Immer warteten junge Männer an der Hintertür, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig war. Dann sah Gabriel sie am Arm eines jungen Mannes in die Abenddämmerung spazieren, und ihre Stimmen und ihr Lachen wurden zu ihm zurückgetragen wie eine Verhöhnung seiner Lage. Er wusste, dass sie bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater wohnte, sündigen Leuten, die sich dem Alkohol und dem Glücksspiel hingaben, dem Ragtime und dem Blues, und bis auf Weihnachten und Ostern nie in die Kirche gingen. Er bekam Mitleid mit ihr, und eines Tages forderte er sie auf, am Abend in die Kirche zu kommen, wo er predigen werde. Da sah sie ihn zum ersten Mal richtig an. Es fiel ihm gleich auf, und er sollte noch viele Tage und Nächte an diesen Blick denken. »Sie predigen im Ernst heute Abend? So ein hübscher Mann und Prediger?« »Mit Gottes Hilfe«, sagte er mit bleischwerem Ernst, der an Feindseligkeit grenzte. Zugleich weckten der Blick und die Stimme etwas in ihm, das er für immer tief begraben geglaubt hatte. »Na, mit Vergnügen«, sagte sie nach kurzem Zögern und schien den Übermut zu bereuen, aus dem sie ihn einen hübschen Mann genannt hatte. »Können Sie sich denn heute Abend freimachen?« Die Frage konnte er sich nicht verkneifen. Und sie lächelte, entzückt von dem, wie sie meinte, versteckten Kompliment. »Na, keine Ahnung, Reverend, aber versuchen kann ich's ja mal.« Am Ende des Tages verschwand sie am Arm eines weiteren jungen Mannes. Gabriel glaubte nicht, dass sie kommen würde, und das drückte ihn so seltsam nieder, dass er beim Abendessen kaum mit Deborah reden konnte. Schweigend gingen sie zur Kirche. Deborah betrachtete ihn aus dem Augenwinkel, wie es ihre aufreizend stumme Gewohnheit war. So drückte sie ihren Respekt vor seiner Berufung aus, und wäre ihm jemals in den Sinn gekommen, ihr dies vorzuhalten, sie hätte vorgebracht, ihn nicht ablenken zu wollen, wenn der Herr ihm etwas auferlegt hatte. Da er heute Abend predigen sollte, sprach der Herr doch zweifellos mehr als sonst, und für sie als Gehilfin des Gesalbten des Herrn, als Hausmeisterin sozusagen des geheiligten Tempels, ziemte es sich also zu schweigen. Dabei hätte er sich gern mit ihr unterhalten. Er hätte sie gern so viel gefragt, ihrer Stimme gelauscht und ihr Gesicht betrachtet, während sie ihm von ihrem Tag erzählte, ihren Hoffnungen, ihren Zweifeln und ihrer Liebe. Doch Deborah und er unterhielten sich nie. Die Stimme, der er im Geiste lauschte, und das Gesicht, das er mit so viel Liebe und Hingabe betrachtete, gehörten nicht Deborah, sondern Esther. Wieder durchlief ihn dieser seltsame Schauer, der von Lust und Unheil kündete. Und da hoffte er, sie möge nicht kommen, etwas möge passieren, das verhinderte, dass er sie jemals wieder sah. Aber sie kam. Spät, eben bevor der Pastor der Gemeinde den Redner des Abends ankündigte. Sie kam nicht allein, sondern mit ihrer Mutter. Mit welchen Aussichten Esther sie hergelockt hatte, vermochte Gabriel sich nicht vorzustellen, auch nicht, wie sie den jungen Mann von zuvor losgeworden war. War sie aber. Sie war hier. Lieber hörte sie ihn also das Evangelium predigen, als mit anderen der Fleischeslust zu frönen. Sie war hier, und ihm wurde leicht ums Herz. Etwas zerbarst in seinem Herzen, als die Tür sich öffnete und sie mit gesenktem Blick und leisem Lächeln auf einen Platz in den hinteren Reihen zusteuerte. Sie sah ihn nicht an, und doch wusste er gleich, dass sie ihn gesehen hatte. Augenblicklich stellte er sich vor, wie sie von seiner Predigt angezogen vor dem Altar auf die Knie ging, gefolgt von ihrer Mutter und dem spielsüchtigen, großmäuligen Stiefvater, den Esther auch noch zum Gottesdienst des Herrn bringen würde. Köpfe drehten sich, als sie hereinkamen, und ein kaum hörbares Gemurmel von Freude und Verblüffung wanderte durch die Kirche. Sünder waren gekommen, um dem Wort Gottes zu lauschen. Und in der Tat sprach aus ihrer Aufmachung die Sündhaftigkeit ihres Lebens. Esther trug einen blauen Hut mit vielen Bändern und ein schweres weinrotes Kleid, und ihre Mutter, die wuchtig war und dunkler als Esther, hatte große goldene Ohrringe in ihren durchstochenen Ohrläppchen und eine Ausstrahlung, wie er sie von den Frauen in den Freudenhäusern kannte, leicht anrüchig und nachlässig gekleidet. Sie saßen hinten, unbeweglich und unbehaglich wie Schwestern der Sünde, wie die leibhaftige Herausforderung der grauen Frömmigkeit der Gläubigen. Als Deborah sich nach ihnen umdrehte, sah Gabriel erstmals, so schien ihm, wie schwarz und knochig seine Frau war und wie wenig begehrenswert. Deborah betrachtete ihn mit stiller Wachsamkeit. Er spürte, wie die Hand, die seine Bibel hielt, anfing zu schwitzen und zu zittern, und er dachte an das freudlose Ächzen ihres Ehebetts und er hasste sie. Da erhob sich der Pastor. Während er sprach, hatte Gabriel die Augen geschlossen. Er fühlte, wie ihm die Worte, die er sagen wollte, davonflogen. Er fühlte die Kraft Gottes von ihm weichen. Dann schwieg der Pastor, und in der Stille öffnete Gabriel die Augen. Alle Blicke waren auf ihn gerichtet. Er stand auf und trat vor die Gemeinde. »Meine Lieben im Herrn«, hob er an. Doch ihr Blick ruhte auf ihm, dieses seltsame, dieses spöttische Licht. »Lasst uns beten«, und er schloss die Augen und senkte den Kopf. An diese Predigt erinnerte er sich später wie an einen Sturm. Von dem Augenblick an, da er den Kopf hob und erneut in die Gesichter blickte, löste sich seine Zunge und die Kraft des Heiligen Geistes erfüllte ihn. Ja, die Kraft des Herrn war mit ihm an diesem Abend und er hielt eine Predigt, an die man sich in Zeltversammlungen und Hütten erinnern würde und die den Gastevangelisten der kommenden Generation ein Maß vorgab. Noch Jahre später, als Esther, Royal und Deborah tot waren und Gabriel den Süden verließ, erinnerte man sich an diese Predigt und an den hageren, besessenen jungen Mann, der sie gehalten hatte. Seine Predigt kreiste um das 18. Kapitel des 2. Buch Samuel. Die Geschichte des jungen Achimas, der zu früh losgelaufen war, um König David die Kunde vom Krieg zu überbringen. Bevor er loslief, fragte ihn Joab: »Was willst du laufen, mein Sohn? Komm her, die Botschaft wird dir nichts einbringen.« Und als Achimas bei König David ankam, der sehnsüchtig auf Nachricht von seinem hitzköpfigen Sohn Absalom wartete, konnte er nur sagen: »Ich sah ein großes Getümmel und weiß nicht, was es war.« Und das war die Geschichte all jener, die nicht warten konnten auf den Rat des Herrn, die sich weise dünkten und losrannten ohne Botschaft. Es war die Geschichte unzähliger Hirten, die in ihrem Hochmut versäumten, ihre hungrigen Schafe zu füttern. Die Geschichte vieler Väter und Mütter, die ihren Kindern nicht Brot zu essen gaben, sondern einen Stein, die nicht die Wahrheit Gottes vermittelten, sondern den Flitter dieser Welt. Das war nicht Glaube, sondern Unglaube, nicht Demut, sondern Stolz. Im Herzen eines solchen herrschte dasselbe Verlangen, das den Sohn der Morgenröte vom Himmel in die Tiefen der Hölle geschleudert hatte. Das Verlangen, die uns von Gott bemessene Zeit zu umgehen und ihm, der alle Macht in Händen hielt, Macht zu entreißen, die für Menschen nicht taugt. Aber ja, sie hatten es gesehen. Alle Brüder und Schwestern, auf die heute Abend seine Stimme traf. Und sie hatten die Zerstörung gesehen, die solch beklagenswerte Unreife anrichtete. Kinder, die vaterlos nach Brot schrien, Mädchen in der Gosse, krank vor Sünde und junge Männer, die auf frostigen Feldern verbluteten. Ja, und da waren jene, die riefen. Sie hatten es zu Hause gehört, an der Straßenecke und sogar von der Kanzel. Man solle nicht länger warten, derart verachtet, abgewiesen und bespuckt, sondern heute noch aufstehen, um die Mächtigen zu Fall zu bringen, die Rache zu fordern, die Gott beanspruchte. Doch Blut schrie nach Blut, so wie Abels Blut aus dem Boden schrie. Nicht umsonst stand geschrieben, wer glaubt, der flieht nicht. Ach, aber manchmal war es ein steiniger Weg. Glaubten sie manchmal, Gott habe sie vergessen? Ach, kniet nieder und betet um Geduld. Kniet nieder und betet um Vertrauen. Kniet nieder und betet um die Kraft zur Überwindung, um bereit zu sein für sein baldiges Erscheinen, die Krone des Lebens zu erhalten. Denn Gott vergisst nicht. Kein Wort aus seinem Mund kann fehlgehen. Besser warten wie Hiob. All die uns bemessenen Tage ausharren, bis unsere Ablösung kommt, als unvorbereitet aufzustehen, bevor Gott spricht. Denn wenn wir demütig warten vor dem Herrn, wird er unserer Seele frohe Kunde tun. Wenn wir nur warten, kommt unsere Ablösung, und zwar augenblicklich, in einem Wimpernschlag. Eines Tages werden wir für immer von der Verderbtheit zur Unverderbtheit gewandelt, hinaufgehoben zu ihm hinter den Wolken. Und dies ist die Botschaft, die wir in alle Welt hinaustragen müssen. Ein weiterer Sohn Davids wurde aufgeknüpft an einem Baum. Und wer nicht weiß, was dieses Getümmel bedeutet, soll auf immer verflucht sein in der Hölle. Bruder, Schwester, lauft nur, aber der Tag wird kommen, da euch der König fragt, welche Botschaft bringst du? Und was sagt ihr an jenem großen Tag, wenn ihr nichts wisst vom Tod seines Sohnes? Ist eine Seele unter uns heute Abend? Tränen liefen ihm übers Gesicht und er stand vor ihnen mit ausgebreiteten Armen. Die nicht weiß, was das Getümmel bedeutet? Ist eine Seele unter uns heute Abend, die zu Jesus sprechen will? Wer will harren vor dem Herrn? Amen, bis er spricht, bis er in eurer Seele, Amen, die frohe Kunde ihrer Erlösung klingen lässt? Ach, Brüder und Schwestern! Und noch immer erhob sie sich nicht, sondern beobachtete ihn nur von Ferne. Die Zeit wird knapp. Eines Tages wird er zurückkehren, um über die Völker zu richten, um seinen Kindern, Halleluja, den Frieden zu bringen. Es heißt, gelobt sei Gott! Zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden, Amen, auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Er kommt, meine Lieben, wie ein Dieb in der Nacht, und keiner kennt die Stunde seines Kommens. Dann wird es zu spät sein, um Herr sei mir gnädig zu rufen. Wappnet euch jetzt, Amen, heute Abend vor seinem Altar. Will niemand vortreten heute Abend? Will niemand Nein sagen zu Satan und sein Leben in die Hände des Herrn geben? Doch sie erhob sich nicht, sah ihn nur an und blickte sich mit heiterem, zufriedenem Interesse um, als säße sie im Theater und wartete gespannt darauf, welch vorzügliche Überraschung ihr als nächstes geboten würde. Im Grunde wusste er, dass sie sich niemals erheben und den langen Gang zum Gnadenstuhl durchschreiten würde, und das erfüllte ihn einen Augenblick mit heiligem Zorn. Dass sie inmitten der Gemeinde der Gerechten sich so schamlos weigerte, den Kopf zu beugen. Er sagte Amen, segnete die Gläubigen und drehte sich um, und sofort begann die Gemeinde zu singen. Jetzt fühlte er sich wieder krank und ausgelaugt. Er war schweißgebadet und roch seinen eigenen Körper. Deborah, die in der ersten Reihe saß und das Tamburin schlug, beobachtete ihn. Auf einmal fühlte er sich wie ein hilfloses Kind. Am liebsten hätte er sich für immer versteckt und nie wieder aufgehört zu weinen. Esther und ihre Mutter verließen die Kirche während des Gesangs. Sie waren also nur gekommen, um ihn predigen zu hören. Er hatte keine Vorstellung davon, was sie jetzt sagen oder denken mochten, und er dachte an morgen, da er sie zwangsläufig wieder sah. »Ist das nicht die Kleine, die im selben Haus arbeitet wie du?« fragte ihn Deborah auf dem Nachhauseweg. »Ja«, sagte er. Jetzt war ihm nicht nach Reden. Er wollte nach Hause, seine nassen Kleider ausziehen und schlafen. »Hübsches Ding«, sagte Deborah. »Ich habe sie noch nie hier gesehen in der Kirche.« Er sagte nichts. »Hast du sie eingeladen heute Abend?« fragte sie nach einer Weile. »Ja, ich dachte mir, das Wort Gottes könnte vielleicht nicht schaden.« Deborah lachte. »Sieht nicht so aus, oder? Sie ist genauso frech und sündig gegangen, wie sie gekommen ist, sie und diese Mutter.« Und du hast eine mächtig gute Predigt gehalten. Offenbar steht dir einfach nicht der Sinn nach dem Herrn. Die Menschen haben keine Zeit für den Herrn, sagte er, und eines Tages hat er keine Zeit mehr für sie. Als sie nach Hause kamen, bot sie ihm einen heißen Tee an, aber er lehnte ab. Schweigend zog er sich aus, was sie wie üblich hinnahm, und ging ins Bett. Schließlich legte sie sich zu ihm wie eine Bürde, die am Abend abgelegt, am Morgen wieder aufgenommen werden muss. Als Esther am nächsten Morgen zu ihm in den Hof kam, wo er gerade Holz für den Stapel hackte, sagte sie, »Guten Morgen, Reverend. Damit habe ich ja nicht gerechnet, dass ich Sie heute sehe. Ich dachte, nach der Predigt, da sind Sie ja bestimmt ganz erschöpft. Predigen Sie immer so heftig?« Mit der erhobenen Axt hielt er inne, dann drehte er sich wieder um und ließ die Axt niedergehen. »Ich predige so, wie der Herr es mir eingibt, Schwester«, sagte er. Vor seiner Feindseligkeit wich sie einen Schritt zurück. »Na«, sagte sie in einem anderen Ton, »war jedenfalls richtig prima, ihre Predigt. Mama und ich waren richtig froh, dass wir da waren.« Er ließ die Axt ruhen, weil herumfliegende Splitter sie sonst treffen könnten. »Sie und ihre Ma, sie gehen nicht oft in den Gottesdienst, oder?« »Herrgott, Reverend«, klagte sie, »die Zeit. Irgendwie finden wir einfach nie die Zeit.« »Mama arbeitet so viel die ganze Woche, da will sie am Sonntag einfach nur im Bett liegen bleiben und sie will«, fügte sie nach kurzem Zögern eilig hinzu, »dass ich ihr dabei Gesellschaft leiste.« Da sah er ihr ins Gesicht. »Im Ernst, Schwester? Das meinen Sie ernst? Sie haben keine Zeit für den Herrn? Gar keine Zeit?« »Reverend«, sie erwiderte seinen Blick mit dem herausfordernden Trotz eines gescholtenen Kindes, »ich tue, was ich kann. Was ich kann. Braucht ja nicht jeder denselben Geist.« Er lachte auf. »Man braucht nur einen Geist, und das ist der Geist des Herrn.« »Tja«, sagte sie, dann bewirkt dieser Geist eben nicht in jedem dasselbe.« Sie schwiegen, denn beiden war bewusst, dass sie einen Stillstand erreicht hatten. Kurz darauf drehte er sich um und nahm die Axt wieder auf. »Na gut, Schwester, schön. Ich bete für Sie.« Ein Kampf zeichnete sich in ihrer Miene ab, als sie ihn noch einen Moment betrachtete, zwischen Wut und Belustigung. Diese Mischung erinnerte ihn an den Gesichtsausdruck, den er oft bei Florence gesehen hatte. Und an die Blicke der Ältesten bei jenem weit zurückliegenden, folgenschweren Sonntagsmahl. Während sie ihn so anstarrte, wagte er vor lauter Ärger nicht den Mund aufzumachen. Schließlich zuckte sie mit den Schultern, die beiläufigste, gleichgültigste Geste, die er je gesehen hatte. »Na, da bin ich aber dankbar, Reverend«, sagte sie lächelnd und ging ins Haus. Es war ihre erste Unterhaltung im Hof, an einem eisigen Morgen. Nichts an diesem Morgen bereitete ihn auf das vor, was kommen sollte. Ihn ärgerte, dass sie ihre Sünden so dreist auslebte, das war alles, und er betete für ihre Seele, die sich eines Tages nackt und sprachlos vor den Schranken des Gerichts wiederfinden würde. Später behauptete sie, er habe ihr nachgestellt, sie ununterbrochen mit seinen Blicken verfolgt. »Es war kein Reverend, der mich da morgens angeguckt hat im Hof«, sagte sie dann. »Wie ein Mann hast du mich da angeguckt, wie ein Mann, der überhaupt noch nie was vom Heiligen Geist gehört hat.« Er hingegen glaubte, der Herr habe sie ihm als Bürde auferlegt. Und er trug sie in seinem Herzen, er betete für sie und mahnte sie, solange noch Zeit war, Gott ihre Seele anzuvertrauen. Doch ihr stand nicht der Sinn nach Gott. Obwohl sie Gabriel bezichtigte, insgeheim nach ihr zu lechzen, war sie es, die darauf beharrte, in ihm nicht Gottes Diener zu sehen, sondern einen hübschen Mann. Aus ihrem Mund klang sein Titel nicht nach Berufung, sondern nach Laster. Es begann an einem Abend, an dem er predigen sollte und an dem sie bei der Arbeit allein waren. Die Hausherren waren 3 Tage lang auf Verwandtenbesuch. Gabriel hatte sie nach dem Abendessen zum Bahnhof gefahren, während Esther die Küche machte. Als er zurückkam, um das Haus abzuschließen, wartete Esther auf den Eingangsstufen. »Ich dachte mir, lieber nicht weggehen«, sagte sie, »bis Sie zurück sind. Ich habe ja keine Schlüssel fürs Haus und Weiße sind da sehr komisch. Nachher geben die mir die Schuld, wenn was weg ist.« Er merkte sofort, dass sie getrunken hatte. Sie war nicht betrunken, aber ihr Atem roch nach Whisky, und das erregte ihn sonderbar. »Sehr aufmerksam von Ihnen, Schwester.« Mit seinem strengen Blick ließ er sie wissen, dass er von ihrem Trinken wusste. Sie hielt ihm ein ruhiges, keckes Lächeln entgegen. Ein Lächeln, das Unschuld äffte, eine Miene, die erfüllt war von der uralten Durchtriebenheit einer Frau. Er ging an ihr vorbei ins Haus. Ohne nachzudenken und ohne sie anzusehen, bot er ihr an, »Wenn niemand auf sie wartet, begleite ich sie ein Stück nach Hause.« »Nein«, sagte sie, »heute Abend wartet keiner auf mich, Reverend. Verbindlichsten Dank.« Auf der Stelle bereute er sein Angebot. Er hatte fest damit gerechnet, dass sie gleich zu einem Stelldichein davoneilen würde und hatte nur die Bestätigung gesucht. Als sie gemeinsam ins Haus traten, wurde ihm qualvoll bewusst, wie jung sie war, wie lebendig und wie hoffnungslos verloren. Zugleich warnte ihn die Leere und Stille im Haus vor Gefahr. »Setzen Sie sich in die Küche«, sagte er. »Ich beeil mich.« Doch selbst in seinen Ohren klangen seine Worte harsch, und er konnte ihr nicht in die Augen sehen. Lächelnd setzte sie sich an den Tisch, um auf ihn zu warten. Er wollte so schnell wie möglich die Fensterläden schließen und die Türen verriegeln, aber seine Finger waren steif und glitschig und das Herz schlug ihm bis zum Hals. Und ihm dämmerte, dass er alle Ausgänge versperrte, bis auf den durch die Küche, in der Esther saß. Als er in die Küche zurückkam, hatte sie den Platz gewechselt. Sie stand jetzt in der Tür und blickte hinaus mit einem Glas in der Hand. Er brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sie sich nochmal vom Whisky des Hausherrn bedient hatte. Auf seine Schritte hin drehte sie sich um und er sah sie und das Glas in ihrer Hand mit Zorn und Entsetzen an. »Ich dachte ja nur«, sagte sie weitgehend ungeniert, »ich genehmige mir beim Warten einen kleinen Drink, Reverend. Kann ja schließlich nicht ahnen, dass Sie mich dabei erwischen.« Sie leerte ihr Glas und ging zur Spüle, um es abzuwaschen. Beim Schlucken gab sie ein damenhaftes Hüsteln von sich. Er wusste nicht, ob es echt war oder ob sie sich damit über ihn lustig machte. »Sie sind ja wohl entschlossen, dem Teufel auf ganzer Linie zu dienen«, sagte er bösartig. »Ich bin entschlossen«, gab sie zurück, »mein Leben auszukosten, solange ich kann. Wenn das Sünde ist, tja, dann fahre ich in die Hölle und zahle dafür. Aber was kümmert es Sie, Reverend? Ist ja nicht Ihre Seele.« Wut in Brand trat er zu ihr. »Mädchen, Glauben Sie Gott nicht? Gott lügt nicht, und er sagt so klipp und klar, wie ich jetzt mit Ihnen rede, welche Seele sündigt, die soll sterben. Sie seufzte. Reverend, das sind Sie doch bald leid, andauernd auf die kleine Esther einzudreschen, damit aus Esther was wird, was Esther nicht ist. Ich spür's einfach nicht. Hier! Sie legte ihre Hand auf ihre Brust. Und was machen Sie jetzt? Ich bin eine erwachsene Frau, oder etwa nicht? Und ich habe nicht vor, mich zu ändern. Er hätte am liebsten geweint. Er hätte am liebsten nach ihr gegriffen und sie vor dem Unheil bewahrt, dem sie so eifrig entgegenstrebte. Sie in sich geborgen und verborgen, bis Gottes Zorn vorüberstrich. Gleichzeitig stieg ihm wieder ihr whiskyschwerer Atem in die Nase und darunter der schwache, intime Duft ihres Körpers. Allmählich fühlte er sich wie ein Mann in einem Albtraum, der das Unheil auf sich zukommen sieht, der fliehen muss und sich nicht bewegen kann. »Jesus, Jesus, Jesus«, hallte es wieder und wieder durch seinen Kopf wie eine Glocke, als er näher an sie herantrat, bezwungen von ihrem Atem und ihren zornigen großen Augen, von ihrem spöttischen Blick. »Sie wissen ganz genau«, flüsterte er aufgebracht, »Sie wissen ganz genau, wieso ich hinter Ihnen her bin, wieso ich so sehr hinter Ihnen her bin.« »Nein?« Mit leichtem Kopfschütteln ließ sie seine Inbrunst abperlen. »Keine Ahnung, wieso Sie Esther nicht Ihren kleinen Whisky lassen können und Ihre kleinen Freuden und dauernd versuchen müssen, Sie unglücklich zu machen.« Verzweifelt atmete er aus und merkte, dass er anfing zu zittern. »Ich kann einfach nicht mit ansehen, wie Sie untergehen, Mädchen. Ich will nicht, dass Sie aufwachen eines schönen Morgens und Ihre ganzen Sünden bereuen, wenn Sie alt sind und allein und keiner Sie achtet.« Aber er schämte sich seiner eigenen Worte. Er wollte das Reden hinter sich bringen und das Haus verlassen. Gleich würden sie gehen und der Albtraum hätte ein Ende. »Reverend«, sagte sie, »ich habe nichts gemacht, dass ich mich schämen muss. Und ich hoffe, ich mache auch nie was, dass ich das muss.« Als sie »Reverend« sagte, hätte er sie am liebsten geschlagen. Stattdessen nahm er ihre Hände und hielt sie fest. Und jetzt sahen sie sich an. In ihrem Blick lag Erstaunen und ein wachsamer Triumph. Ihm war bewusst, dass ihre Körper sich beinahe berührten und dass er sich wegbewegen sollte. Doch er bewegte sich nicht weg. Er konnte sich nicht bewegen. »Aber ich kann nichts dafür«, sagte sie nach einer Weile böse neckend, »wenn Sie Sachen gemacht haben, dass Sie sich schämen müssen, Reverend.« Er klammerte sich an ihre Hände wie an einen Rettungsring im offenen Meer, der ihn ans Ufer ziehen soll. »Jesus, Jesus, Jesus«, betete er. »Ach, Jesus, Jesus, mach, dass ich standhaft bleibe.« Er dachte, er stieße sich von ihren Händen ab, aber er zog sie zu sich heran. Und jetzt sah er in ihren Augen einen Ausdruck, den er viele Tage und Nächte nicht mehr gesehen hatte, der in Deborahs Augen nicht zu finden war. »Doch«, sagte er, »du weißt, warum ich die ganze Zeit besorgt bin um dich, warum ich leide bei deinem Anblick.« »Aber das hast du mir nie erzählt, das alles.« Eine Hand fuhr hinunter zu ihrer Taille und verweilte dort. Ihre Brustspitzen streiften seine Jacke, brannten sich ein, dass es ihm die Kehle zuschnürte. Sehr bald war es zu spät. Er wollte, dass es zu spät war. Dieser Fluss, sein höllischer Drang, schwoll an, lief über, spülte ihn fort wie eine längst ertrunkene Leiche. »Du weißt es«, flüsterte er, fasste ihr an die Brust und grub das Gesicht in ihren Hals. Also war er gefallen, zum ersten Mal seit seiner Bekehrung, zum letzten Mal in seinem Leben. Gefallen. Esther und er in der Küche der Weißen, bei Lichtschein und halboffener Tür, ringend und fiebernd neben der Spüle. Tatsächlich gefallen. Die Zeit war aufgehoben. Sünde, Tod, Hölle und Gericht ausgeblendet. Es gab nur noch Esther, die in ihrem schmalen Körper alle Geheimnisse und alle Leidenschaft barg, die all seine Bedürfnisse befriedigte. Mit der Zeit, die so rasch vorüberfauchte, vergaß er die Unbeholfenheit, den Schweiß und Dreck ihrer ersten Vereinigung, wie seine zitternden Hände sie auszogen, dort im Stehen, wie ihr das Kleid endlich um die Füße fiel wie eine Schlinge, wie seine Hände an ihrer Unterwäsche zerrten, damit ihm die lebendige, nackte Haut unter die Finger kam, und wie sie einwandte, »Nicht hier, nicht hier«, wie er sich in einem verschütteten Teil seines Verstands um die offene Tür sorgte, um die Predigt, die er zu halten hatte, um sein Leben, um Deborah. Wie der Tisch im Weg war, wie sein Kragen, bis sie ihn lockerte, ihn zu erwürgen drohte, wie sie schließlich auf dem Fußboden landeten, schwitzend und stöhnend und ineinander verkeilt, weit weg von allen anderen, von jeder himmlischen und menschlichen Hilfe. Helfen konnten sie nur einander. Sie waren allein auf der Welt. War Royal, sein Sohn, an jenem Abend empfangen worden? Oder am Abend darauf? Oder dem danach? Es dauerte nur 9 Tage, dann kam er zur Besinnung. Nach 9 Tagen gab Gott ihm die Kraft, ihr zu sagen, dass es so nicht weiterging. Sie nahm seine Entscheidung so beiläufig und geradezu belustigt hin wie zuvor seinen Fall. In diesen 9 Tagen hatte er begriffen, dass Esther seine Furcht und sein Zittern schrullig und kindisch fand, etwas, mit dem man sich das Leben doch nur komplizierter machte als nötig. Sie fand das Leben nicht so, sie wollte das Leben einfach haben. Er begriff, dass er ihr Leid tat, weil er sich ständig Sorgen machte. Wenn sie zusammen waren, versuchte er, ihr manchmal seine Gefühle nahezubringen, wie der Herr sie bestrafen würde für die Sünde, die sie begingen. Sie hörte nicht zu. »Du bist jetzt nicht auf der Kanzel, du bist hier bei mir. Sogar ein Reverend darf sich mal ausziehen und wie ein echter Mann benehmen.« Als er ihr mitteilte, dass sie sich nicht mehr sehen würden, war sie wütend, widersprach aber nicht. Ihr Blick verriet ihm, dass sie ihn für einen Trottel hielt, dass es aber, und hätte sie ihn noch so leidenschaftlich geliebt, unter ihrer Würde gewesen wäre, seine Entscheidung anzufechten. Über weite Strecken zeichnete sich ihre Unkompliziertheit durch den Entschluss aus, nicht zu wollen, was sie nicht mühelos haben konnte. Also war es vorbei. Auch wenn er mit Angst und einem blauen Auge daraus hervorgegangen war. Auch wenn er auf immer Esthers Respekt verspielt hatte, er betete, sie möge nie wieder zu einer Predigt kommen, dankte er Gott, dass es nicht schlimmer gekommen war. Er betete, Gott möge ihm vergeben und ihn nie wieder fallen lassen. Was ihn allerdings erschreckte und mehr denn je auf die Knie zwang, war die Erkenntnis, dass nach seinem Fall nichts leichter war, als erneut zu fallen. Nachdem er Esther besessen hatte, war der Mann in ihm erwacht und überall sah er die Gelegenheit zur Eroberung. Er war daran erinnert worden, dass er zwar fromm, aber noch immer jung war, dass die Frauen, die ihn begehrt hatten, ihn noch immer begehrten. Er musste nur die Hand ausstrecken und sich nehmen, was er wollte, Schwestern der Gemeinde inbegriffen. Er mühte sich, seine Visionen im Ehebett zu erschöpfen. Er mühte sich, Deborah zu wecken, aber täglich hasste er sie mehr. Als der Frühling anbrach, sprachen Esther und er erneut im Hof miteinander. Der Boden war noch feucht von schmelzendem Schnee und Eis, die Sonne war überall und die nackten Äste an den Bäumen schienen sich der fahlen Sonne entgegenzustrecken, begierig Blatt und Blüte zu entfalten. Er stand in Hemdsärmeln am Brunnen und sang leise vor sich hin, Gott für die bestandenen Gefahren preisend. Sie kam über die Verandastufen in den Hof und obwohl er ihre leisen Schritte erkannte, drehte er sich nicht gleich um. Er dachte, sie würde zu ihm kommen und ihn bitten, ihr bei irgendeiner Verrichtung im Haus zu helfen. Als er nichts hörte, drehte er sich um. Sie trug ein leichtes Baumwollkleid mit hellbraunen und dunkelbraunen Karos und ihr Haar war fest um den Kopf geflochten. Sie sah aus wie ein kleines Mädchen, beinahe hätte es ihm ein Lächeln entlockt. »Was ist?« fragte er. Ihm sank das Herz. »Gabriel«, sagte sie, »ich krieg ein Kind.« Er sah sie an. Sie fing an zu weinen. Vorsichtig stellte er die beiden Wassereimer ab. Sie streckte die Hand nach ihm aus, doch er wich zurück. »Mädchen, plärr nicht rum, was redest du da?« Doch einmal losgelassen, ließen sich die Tränen nicht so schnell wieder aufhalten. Sie weinte weiter mit den Händen vorm Gesicht und wiegte sich auf der Stelle. Panisch blickte er sich im Hof um und zum Haus hin. »Hör auf!« Er wagte nicht, sie hier und jetzt anzufassen. »Und sag mir, was los ist.« »Hab ich doch schon«, stöhnte sie, »hab ich dir doch schon gesagt, ich krieg ein Kind.« Sie sah ihn an. Heiße Tränen liefen ihr übers verzerrte Gesicht. »Bei Gott, es ist wahr, ich denk mir das nicht aus, es ist wahr.« Er konnte den Blick nicht von ihr wenden, obwohl er das, was er sah, abstoßend fand. »Und seit wann weißt du das?« »Nicht lang. Ich dachte, vielleicht liege ich falsch, aber es ist kein Irrtum. Gabriel, was machen wir nur?« Als sie ihn ansah, fing sie wieder an zu weinen. »Still«, sagte er mit einer Ruhe, die ihn selbst verblüffte. »Uns fällt schon was ein, aber jetzt sei mal still.«
»Was machen wir denn, Gabriel? Sag's mir. Was hast du jetzt vor?«
»Geh zurück ins Haus. Wir können hier nicht so reden.«
»Gabriel!«
»Ab ins Haus, Mädchen, na los!« Und als sie sich nicht regte, sondern ihn weiter anstarrte, »Wir reden heute Abend, wir klären das alles heute Abend.« Sie wandte sich zur Treppe. »Und wisch dir das Gesicht«, flüsterte er. Sie beugte sich vor, hob ihr Kleid an, um sich die Augen zu trocknen, und stand so einen Moment auf der untersten Stufe, während er zusah. Dann richtete sie sich auf und ging ohne einen weiteren Blick ins Haus. Sie bekam ein Kind, sein Kind, während Deborah, ihrem gemeinsamen Stöhnen zum Trotz, der Demut zum Trotz, mit der sie seinen Körper ertrug, noch immer nicht von werdendem Leben beseelt war. Im Schoß von Esther, die nicht besser war als eine Hure, keimte der Same des Propheten.